letzten Verse. Es ging dabei um das Fasten und um das Verhältnis von Alt und Neu miteinander. Bei dem Fasten haben wir gesehen, welche Praxis des Fasten es im Alten Testament gibt. Und wir haben auch gesehen, welche Praxis des Fastens die Pharisäer vertreten haben. Und wir haben gesehen, wie Jesus das kritisiert hat, dass er gesagt hat, in dieser Zeit, wo der Bräutigam, mit dem er sich selbst bezeichnet, auf der Erde anwesend ist, da ist Fasten verboten. Diese Regel, auf die Jesus sich bezieht, war auch im Judentum bekannt, also dass während einer Hochzeit nicht gefastet werden durfte, weil man nicht traurig sein durfte. Und das wendet er jetzt an auf seine Gegenwart hier auf der Erde. Das Bild von Braut und Bräutigam, habe ich ja auch erwähnt, wird im Neuen Testament noch häufiger erwähnt. Das heißt auch, dass Jesus nicht vollkommen gegen das Fasten ist. Wir haben einige Beispiele dafür genannt und die auch besprochen, wo Jesus selbst fastet, beziehungsweise wo die Jünger gefastet haben und das durchaus im Einklang mit der Lehre Jesu ist. Das Verhältnis von Alt und Neu haben wir uns auch näher angeschaut und haben festgestellt, dass Jesus nicht gegen das Alte Testament spricht als das Alte, sondern er spricht gegen die Regeln der Alten. Und die Alten nannte man zur Zeit des Neuen Testaments die jüdischen Rabbinen, auf die man sich berufen hat. Und die kritisiert Jesus. Er nimmt dann das Beispiel, dass man kein neues Kleid zerreißt. Und mit dem Neuen meint er seine Lehre, dass nicht die Schriftgelehrten Pharisäer kommen können, um Teile seiner Lehre herauszuschneiden und auf ihre alte Lehre draufzukleben, festzunähen, um damit die zu erneuern. Das geht nicht, sondern entweder werfen sie ihre alte Lehre über Bord und verlassen sich auf die Lehre Jesu, oder sie bleiben bei ihrer alten, aber dann haben sie mit Jesus nichts zu tun und werden natürlich auch in der Ewigkeit die Konsequenzen davon tragen. Soweit. Ein spezifisches Beispiel, was Jesus dann anführt, was gerade auch das Verhältnis von Alt und Neu näher beschreibt, ist die Frage des Sabbats. Das lesen wir ja hier in Kapitel 6 ab Vers 1. Es gibt zwei Ereignisse, die dort an einem Sabbat stattfinden, nämlich erst einmal Jesus, also die Jünger, die Ehren ausraufen und was von den Pharisäern kritisiert wird. Und zum Zweiten, dass Jesus einen Menschen heilt, der ihm am Sabbat begegnet. Ich lese erst einmal den Abschnitt Verse 1 bis 5 aus Kapitel 6 und dann wollen wir uns mit dem etwas beschäftigen. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Er sah, sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seine Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist der Herr auch über den Sabbat. Hier wird vom zweiten Sabbat gesprochen. Jetzt gibt es verschiedene Deutungen darauf. Die einen sagen, es gab eine bestimmte Feierzeit, also eine Festzeit, und jetzt sei ein erster Sabbat gewesen und nun hätte der zweite stattgefunden. Ich halte die Lösung für wesentlich einfacher. Wenn wir nämlich zurückblättern in Kapitel 4, Vers 31, also relativ gegen Ende des vierten Kapitels, dann steht, und er kam nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und dann lesen wir, dass er die Schwiegermutter dort heilt am Sabbat und dass er einen Dämon austreibt am Sabbat. Das ist alles in den folgenden Versen anzutreffen. Und mir scheint es so, dass einfach das, was jetzt zwischendrin am Anfang des Kapitels 5 steht, die ganze Woche über abgelaufen ist und dass jetzt der zweite Sabbat in Kapernaum einfach gemeint ist. Also das heißt, hier steht ja, er kam in eine Stadt nach Kapernaum, scheinbar zieht er dort jetzt hin, da bleibt er ja auch längere Zeit, nachdem er Nazareth verlassen hat. Und jetzt wird einfach die Situation erwähnt, wo er den zweiten Sabbat in Kapernaum ist und dort mit den Menschen zu tun hat. Also, es ist dieser zweite Sabbat und scheinbar werden sie ganz genau von den Pharisäern überwacht. Denn es ist ja
eine Situation wie heute zum Beispiel beim Spaziergang. Da sind einige mitgekommen, wir sind da durch die Felder gestreift und tatsächlich so, mit meinem Sohn habe ich das auch gemacht, da lag eine Ähre an dem Boden und dann habe ich diese Ähre genommen, diese Kornähre, die da rumlag und habe die dann so aufgeknibbelt, dass die Spelzen davon weggegangen sind und ihm dann so ein paar Körner gegeben, die ihm gut geschmeckt haben. Da hat er gesagt, das ist gut für seine Soldaten. Jemand, der nicht weiß, was das jetzt bei uns bedeutet, der kann das nicht einordnen. Also wir haben ihm dann mal versucht zu erklären, wofür gesunde Sachen gut sind und dass es in seinem Körper Soldaten gibt, gegen die Bösen kämpfen. Und die Bösen, das sind dann eben die Bakterien und so weiter. Und jetzt immer wieder, wenn er etwas Gesundes isst, dann meint er eben, jetzt tut er etwas Gutes für seine Soldaten. Nicht? Also hier ist das eben die rohen Körner so zu kauen. Auf jeden Fall, das ist das Ähnliche, was auch hier die Jünger Jesu getan haben. Die haben Hunger und die pflücken dort etwas von den Ähren. Und interessanterweise, die Pharisäer, die Jünger anklagen, klagen sie nicht an des Raubes. Wäre ja möglich. Ne? Ich meine, stellt euch vor, da kommt jemand bei euch zu Hause, ist hungrig, legt die Scheibe ein und plündert euren Kühlschrank. Dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich euch nicht beschweren, dass das vielleicht an einem Sonntag geschehen ist, sondern wahrscheinlich würdet ihr euch beschweren, dass der da eure Sachen geraubt hat. Aber das tun sie hier an dieser Stelle nicht. Interessant ist auch, dass die Pharisäer sich in erster Linie an Jesus wenden, indem sie jetzt fragen, was da getan wird. Also ich meine, erstmal, sie überwachen das, sie schauen genau zu, wo die spazieren gehen, sind immer ein paar Pharisäer hinter den Büschen versteckt oder laufen hinterher und schauen zu, was sie machen. Und dann greifen sie Jesus an, weil Jesus derjenige ist, wie ich gestern schon gesagt habe, der verantwortlich für das Tun seiner Jünger ist. Das gilt bei dem Fasten und das gilt hier natürlich auch bei dem Verhalten am Sabbat. Allerdings wird uns schnell auffallen, dass Jesus in dem, was er sagt, auch am Ende, der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat, nicht den Sabbat aufhebt. Wir finden keine Stelle im Neuen Testament, also ich meine bei den Reden Jesu, wo er sagt, ihr müsst das nicht mehr einhalten, ihr müsstet euch nicht danach richten. Denkt wieder daran, gestern haben wir darüber gesprochen, mit dem Alten und Neuen wendet sich Jesus nicht gegen die Regeln des Alten Testaments, sondern gegen die Interpretation des Alten Testaments durch die Juden, insbesondere durch die Pharisäer. Und genau das tut er eben an dieser Stelle auch. Sie hätten ihn beispielsweise jetzt, es gibt Autoren, Ausleger, die weisen darauf hin, dass eigentlich die Kritik sei gar nicht an dem Essen, sondern die sei daran, dass die nun zu viel gelaufen seien. Ihr wisst ja, dass es bis heute Regeln bei den Juden gibt, dass man am Sabbat nur so und so viele Schritte gehen darf. Alles, was darüber hinaus ist, das ist dann Sünde. Und nun meinen einige Ausleger, die Pharisäer hätten das kritisiert, weil die sind durch die Felder gestreift, hätten sie das Korn an Ort gegessen, kein Problem, aber sie sind durch die Felder gestreift, haben das nebenbei gegessen, die seien zu weit gelaufen. Halte ich allerdings eher für unwahrscheinlich, diese Interpretation, denn dann wäre die Reaktion Jesu nicht verständlich, dass er jetzt von dem Essen der Schaubrote redet, wo es ja um Essen geht, also um Speise geht. Deshalb, ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass es hier darum geht, dass sie gegessen haben und das von den Pharisäern angekreidet wird. Am Sabbat, zur Zeit, also nach der Lehre der Pharisäer, war es am Sabbat verboten zu arbeiten, auch nach dem Alten Testament. Die schwierige Frage war aber jetzt, was ist Arbeit genau? Ihr kennt das, manchmal bezeichnet man das, es wird ein Zaun um das Gesetz gebaut. Um das Gesetz nicht zu übertreten, weil es für die Juden so heilig galt, hatten sie lieber ein bisschen mehr eingehalten als zu wenig. Und an sich ist dieser Gedanke ja hochachtungsvoll. Da steht irgendwie, du sollst nicht lügen. Und manche Menschen heute fragen sich immer noch, ist das gerade eine Lüge? Darf ich das gerade noch tun, so nahe wie möglich, um nicht in der Klippe abzustürzen und eine Sünde zu tun? Das war für die Pharisäer vollkommen unverständlich. Die haben gesagt, machen wir den Kreis lieber ein bisschen größer, damit wir ja nicht reinfallen. Oder heute, ich erinnere mich an manche Gespräche, nicht heute, aber in den letzten Monaten, wo ich dann in Gemeinden war, Jugendstunden zum Beispiel, die Frage, darf man vor der Ehe zusammen schlafen? Und dann lange Diskussion bei den Jugendlichen darum, wo sie sagen wollen, ja, wir wollen zwar nicht sündigen, aber so knapp vorbei, so weit wie möglich. Was darf ich gerade noch tun? Wie weit darf ich gerade noch anfassen, umarmen, zusammenliegen? Wie weit darf ich gerade noch gehen? Das war bei den Pharisäern gar nicht die Frage. Die haben lieber gesagt, lieber zieh dir einen dicken Mantel an, zieh dir Handschuhe an, dass du bloß nicht in die Versuchung kommst, dir den anderen zu nahe anzufassen. Das wäre eher die Situation der Pharisäer. Und das ist durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Das war Frömmigkeit. Die wollten es ganz ernst nehmen. Und jetzt war also auch ihre Frage, wir wollen dieses Gebot Gottes nicht überschreiten. Also, was ist denn jetzt Arbeit? Was dürfen wir tun, was nicht? Da gibt es ja ganz seltsame Sachen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, aber da war, ich habe vor, während des Studiums unter anderem im Hotel gearbeitet und in diesem Hotel, da gab es regelmäßig jüdische Reisegruppen, denn der Hoteldirektor war messianischer Jude, der hatte gute Beziehungen nach Israel und während des Sommers gab es wenig Geschäftsreisende, denn die hatten alle Urlaub. Und dann wurden da jüdische Reisegruppen eingeladen, die waren so auf einer Tour durch Europa in 5 Tagen so ungefähr. Tatsächlich war das. Die waren meistens 2,5 Tage vorher angekommen in Rom, hatten das angeschaut, waren dann eine Nacht gefahren bis irgendwo am Rande der Schweiz, hatten dann die Luzerner Brücke angeschaut und übernachteten in Basel und am nächsten Morgen ging es nach Paris weiter. Und dann noch nach London und dann zurück nach Israel. Also solche Touren kennt ihr ja vielleicht. Und dann waren sie also am Abend angekommen und wie das nun so lief, waren sie meistens angekommen am Freitagabend. Freitagabend beginnt ja für die Juden der Sabbat. Und da waren jetzt einige Besonderheiten. Also unter anderem, das war ein 5-Sterne-Hotel, dem ich dort arbeitete. Und die hatten ja wirklich gutes Porzellan und all so etwas zum Essen morgens. Aber davon aßen die nicht. Sondern da mussten wir speziell Plastikgeschirr besorgen, weil das ist koscher. Das ist rein, das ist nie mit irgendwas unrein in Kontakt gekommen. Und obwohl die Spülmaschine war in Ordnung. Es war eigentlich alles sauber auf dem Teller und sowas. Aber davon essen sie nicht. Nein, besser Einweg-Plastikgeschirr im 5-Sterne-Hotel mit dem besten Essen, das ist koscher. Also solche Sachen zum Beispiel wurden da. Und eine andere Sache zum Beispiel, was Arbeit ist, wie verschiedener Meinung man sein kann. Stellt euch mal vor, so einen schönen Sommertag, wie der Tag, an dem ihr gekommen seid. Und jetzt stellt euch vor, ein Hotel in der Innenstadt, nicht so schön flach wie hier, sondern das geht alles in die Höhe. Also es geht jetzt hoch dabei und ihr habt ein Zimmer im 6. oder 7. Stock. Jetzt die Frage mal, was ist Arbeit, wenn ihr mit dem Fahrstuhl fahrt oder wenn ihr eure Koffer die Treppe rauftragt? Ja, was ist denn mehr Arbeit? Ja, normalerweise würden wir doch sagen, so nach unserem Empfinden, es ist ja mehr Arbeit, die Treppe raufzutragen. Aber nach jüdischer Lehre Irrtum. Denn wenn man den Fahrstuhl benutzen will, so ist das zumindest mit den meisten Fahrstühlen, muss man einen Knopf drücken. Und Knopf drücken ist nach rabbinischer Lehre Arbeit. Die Koffer, die Treppe raufzutragen, soweit du nicht zu viele Schritte machst, ist keine Arbeit, beziehungsweise erlaubte Arbeit. Und so war meine Aufgabe dabei, immer wenn dann so eine Reisegruppe kam, wie zufällig an der Tür des Fahrstuhls zu stehen und dann immer wieder zu drücken und dann stiegen sie ein und die durften mir jetzt aber nicht sagen, in welchem Stock sie waren, weil dann hätten sie ja den Heiden aufgefordert, am Sabbat zu arbeiten. Das dürfen sie auch nicht. Wenn der Heide aber arbeitet, ohne dass sie es ihm sagen, dann brauchen sie auch nicht davon abzuhalten. Also habe ich dann an jeder Etage gedrückt und an jeder Etage blieb der Fahrstuhl stehen und irgendwann sind sie dann wie zufällig ausgestiegen, so weil der ja gerade da ist, der Fahrstuhl. Ja. Aber so viel eben zur Definition von Arbeit. Manche Sachen sind nicht nachvollziehbar, die sind nicht rational irgendwie. Ich meine, es gab auch eine andere Regelung damals bei den Rabbinen zur Zeit Jesu. Da wurde dann festgelegt, sobald du ein Stück Brot oder irgendwas zu essen über die Schwelle deines Hauses trägst, ist das Arbeit. Also du kannst es jetzt im Haus endlos hin und her tragen, das ist kein Problem. Aber über die Schwelle des Hauses, das heißt nach draußen, das ist Arbeit. Denn es könnte ja sein, dass du das draußen verkaufen, tauschen oder sonst was willst. Problem jetzt aber, ich meine, da müsst ihr mal im Talmud lesen, da stehen da solche Sachen drin, da stehen da alle möglichen Eventualitäten und alle möglichen Fälle, die auftreten könnten. Und jetzt sind dann fromme Juden auf die Idee gekommen, ja, es könnte doch sein, dass am Sabbat ein Bettler an deine Haustür kommt. Was machst du dann? Natürlich, du könntest ihn jetzt in deine Wohnung reinhalten, das will man aber nicht unbedingt. Du hast schon eine Lösung. So eine Lösung haben sie tatsächlich. Meine Lösung, ich hätte ja zuerst gedacht, na gut, ich schmeiße das einfach durch die Tür raus, ne? Dann trage ich es auch nicht. Aber das ist dann vielleicht zu unhygienisch, wenn es draußen in den Dreck fällt. Die haben genau die Lösung mit dem Fenster oder auch mit der Türschwelle. Die sagen, ich lege das in den Fensterrahmen rein und der nimmt es von draußen raus. Dann hat niemand die Türschwelle überschritten. Also, oder genau mit der Tür auch geht das auch. Ich lege es auf die Tür drauf, auf die Türschwelle, der andere nimmt es von draußen raus. Ich habe nicht gesündigt, er hat nicht gesündigt und er hat das Brot. Jetzt merkt man so ganz genial, nicht eigentlich? Aber man macht sich selbst Probleme. Also ihr müsst das nicht unbedingt euch nach diesen Details richten. Generell kann man sagen, jede Arbeit, es gibt auch ganz, also viele Regeln, zum Beispiel durftest du nur so viel Tinte mit dir tragen, wie sie für das Schreiben eines Briefes gebraucht worden ist. Nicht für 2 oder 3. Weil man sich sagte, ja, es kann ja mal sein, dass man am Sabbat auch einen Brief schreiben muss, aber wenn man mehr als eins schreibt, dann kann man es auch auf den nächsten Tag verschieben. Dann ist das schon in dem Anruch, dass man es beruflich macht. Also dann geht es schon nicht. Und viele, viele Einzelregeln. Jedenfalls generell ging es darum, man wollte vermeiden, dass man am Sabbat berufstätige Arbeit nachgeht. Also Arbeit, die unbedingt nötig ist, wie jetzt Essen, ja. Aber zum Beispiel Essensvorbereitung, nein. Das kann man ja vorher machen. Kann man am Tag vorher machen, dass man am Sabbat nur noch isst. Da bezieht man sich unter anderem auch auf die Gesetzgebung Gottes in der Wüste. Da war ja das Manna. Das Manna sollte am Tag vor dem Sabbat gesammelt werden, damit man nicht am Sabbat in der Essensvorbereitung arbeitet. Und darauf hat man sich bezogen, hat gesagt, also alle Arbeit, die für Berufstätigkeit da ist oder da sein könnte und alle Arbeit, die auch an einem anderen Tag erledigt werden kann, die darf am Sabbat nicht erledigt werden. Und wir merken, dass das Ausreißen der Ehren an sich nicht mal das Problem ist. Denn wenn wir nachlesen in 5. Mose 23, Vers 26, dann lesen wir, dass es nämlich einem hungrigen Wanderer erlaubt worden ist, am Rand des Feldes Ehren auszuraufen zum Essen. Allerdings wird dort nicht speziell erwähnt zum Sabbat, sondern allgemein. Damit betone ich nochmal, es handelt sich nicht um ein Eigentumsdelikt, was das Problem ist, sondern es handelt sich darum, dass das am Sabbat geschieht. Denn die Pharisäer werfen, auch wenn sie es hier nicht genau formulieren, sie werfen den Jüngern vor, zu ernten, zu dreschen, zu worfeln und Essen vorzubereiten. Also das habe ich vorhin auch getan. Da könnt ihr euch vorstellen, innerhalb von einer Minute all diese Tätigkeiten getan. Und da sagen sie, all diese Tätigkeiten sind Berufstätigkeiten. Jetzt versteht ihr vielleicht gar nicht, wie sie das nun alles gemacht haben. Nun, indem du das Korn abgerissen hast, hast du geerntet. Indem du dann die Körner gerieben hast, sodass sie sich aus den Spelzen lösen, hast du gedroschen, denn jetzt kommen die Spelzen ja weg. In dem Moment, wo du die Spelzen weggeworfen hast, hast du geworfelt. Und in dem Moment, wo du es in den Mund gesteckt hast, hast du Essen zubereitet. Also viermal nach rabbinischer Lehre das Gebot des Sabbats der Arbeit überschritten. Wir würden natürlich auch sagen, ein bisschen sehr komisch. Ne? Ich meine, was ist der Unterschied, ob du eine Gabel in den Mund führst oder ob du ein paar Körner auf dem Feld in den Mund tust. Aber das war nach rabbinischer Lehre. Ich betone hier nochmal nach rabbinischer Lehre, denn nach dem Alten Testament war das nicht verboten. Da gibt es diese Einzelaufführung nämlich gar nicht. Und das bestätigt genau das, was ich euch ja versuche zu sagen. Jesus wendet sich nicht gegen das Gebot des Alten Testaments, auch hier nicht gegen die Sabbatordnung, sondern er wendet sich gegen die Interpretation und den Missbrauch, die Missdeutung, die die Pharisäer den Geboten Gottes entgegenbringen. Allerdings muss man auch sagen, dass es unter den Rabbinern verschiedene Auffassungen darüber gab, bis heute auch gibt, was genau am Sabbat erlaubt war und was nicht. Sie hatten eine recht eigene Auffassung darüber. Es gab auch manche Gesetzeslehrer, die dann die Zahl der Ehren gezählt haben. Und ab einer bestimmten Zahl der Ehren war es dann Arbeit und ab einer bestimmten Zahl war es dann keine. Dann lesen wir in Vers, bis zu einer bestimmten war es keine, in Vers 3. Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er mit seinen Gefährten hungrig war? Also erst einmal startet dort Jesus eigentlich ein Affront gegen die Pharisäer. Stellt euch mal vor, ihr in eurem Fachgebiet, wo ihr fit seid, in dem ihr tagtäglich arbeitet und wo ihr euch auskennt, und dann kommt einer, den ihr nicht so sehr achtet, der nicht so viel Ahnung hat, nach eurer Meinung, und der fragt euch, kennt ihr nicht diese einfache Sache? Und du kennst sie natürlich. Und so ist ja hier, die Pharisäer meinten ja, die Schrift sehr gut zu kennen. Und natürlich kannten sie die Geschichte von David. Und hier ist so ein gewisser Affront, sondern ja, seid ihr nicht ein bisschen dumm? Erinnert ihr euch nicht daran? Das müsstet ihr doch eigentlich auch kennen. Denn hier macht David etwas, was nach alttestamentlichem Gebot eigentlich verboten war. Und Jesus erwähnt dieses Beispiel, weil das nach jüdischer Logik, nach jüdischer Argumentation seine Position stützt. Also ein jüdischer Rabbiner, der sucht im Alten Testament nach Beispielen oder Ausnahmen, die in etwa auf seine Situation zutreffen. Hier geht es ja um Essen. Verbotene Sachen essen oder zu verbotener Zeit etwas essen. Und wenn er da aus dem Alten Testament ein Beispiel findet, dann wäre auch seine Handlung gerechtfertigt. Also was Jesus hier tut, ist nicht von irgendwas erzählen, sondern er will ein Beispiel aus dem Alten Testament nehmen, wo Gott eine Handlung, die eigentlich verboten ist, legitimiert aus der Not heraus, weil Hunger da ist. Und das ist der Hunger ist das verbindende Element. Da sagt er, meine Jünger haben auch Hunger und deshalb können sie auch etwas tun, was nach eurer Auffassung, ja nicht mal nach der Bibel, aber nach eurer Auffassung, verboten ist. Wer das Ganze nicht ganz so präsent hat, der kann das nachlesen in 1. Samuel 21, Verse 2 bis 7. Diese Schaubrote waren im Alten Testament von Gott vorgeschrieben. Es gab insgesamt 12 davon, 12 Brotlaibe, die an jedem Sabbat, beziehungsweise direkt vor dem Sabbat, neu gebacken worden sind. Diese 12 Brote sollten die 12 Stämme Israels repräsentieren. Sie wurden aus 11-mal gesiebten oder mindestens 11-mal gesiebten Mehl hergestellt und wurden in das Heiligtum gelegt. Nach einer Woche, wenn sie da gelegen haben, sozusagen als Symbol des Opfers für Gott, dann wurden sie von den Priestern gegessen. Und zwar durften sie nur von den Priestern gegessen werden, wie wir in 3. Mose 24, Verse 5 bis 9 lesen können. Während der Zeit im Heiligtum wurden sie auf einen Tisch, der aus Gold gewesen ist, wobei wahrscheinlich nicht der ganze Tisch, sondern nur der Überzug, aber immerhin auf einen goldenen Tisch gelegt, der an der Nordseite des Heiligtums aufgestellt worden ist. Gott nimmt scheinbar an dem Übergriff Davids keinen Anstoß, zumindest lesen wir dort im 1. Samuel, wo das berichtet wird, keinen Hinweis darauf. Es scheint in Ordnung zu sein, weil ja David verfolgt wird, ungerechterweise nichts zu essen hat und in dieser Notlage auch die Ordnung Gottes überschreiten durfte. Die Folgerung wäre ja darauf, dass die Gesetze, die Menschen machen, auch wenn sie sich indirekt auf biblische Aussagen beziehen, trotzdem unter der Verfügungsvollmacht Gottes stehen. Ich betone hier bewusst, dass es Verfügungsvollmacht Gottes ist, weil wenn Jesus hier sagt, der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat, dann heißt das hier eben auch nur der Sohn des Menschen. Jesus sagt hier nicht, ihr könnt jetzt tun, was ihr wollt. Es gibt auch manche Christen oder eben Nicht-Christen, die diesen Vers zitieren nach dem Motto, ich soll ja tun, was mir passt. Die Gebote Gottes sind ja letztendlich nur dafür da, dass es mir gut geht. Und wenn ich meine, dass es mir dadurch nicht gut geht, dann brauche ich es auch nicht zu tun. Nein, diese Argumentation funktioniert nicht. Hier betont Jesus ja bewusst der Sohn des Menschen. Also Gott hat die Möglichkeit, seine eigenen Ordnungen zu relativieren, einzuschränken oder Ausnahmen davon zu machen. Nicht wir. Wir dürfen nicht herum argumentieren und sagen, also Lüge ist generell falsch, aber in dieser Situation, da tut mir die Lüge ganz gut und die Lüge ist auch für etwas Gutes und deshalb darf ich jetzt lügen. Nein, das gibt es nicht. Lüge ist generell falsch. Aber Gott steht über seinen eigenen Ordnungen. Gott ist nicht der Sklave seiner Ordnungen und Gebote, sondern er kann sehen und bestimmen, welche Bedeutung, welche Rechte, wie sie ausgeführt werden müssen. Darüber hinaus, ich möchte nochmal betonen, dass Gott sich ja nicht widerspricht. Denn das, was hier die Jünger tun, ist ja nicht nach Altem Testament, sondern lediglich nach der Interpretation der Pharisäer falsch. Ja, natürlich begrenzt Jesus hier das pharisäische Sabbatverständnis, vielleicht füllt er das auch neu, könnten wir sagen. Denn das, was die Pharisäer getan haben, sie haben den Sabbat zu einer Last gemacht der Menschen. Und zwar zu einer Last, wo du jede deine Handlungen beachten und bemessen musstest. Habe ich jetzt etwas zu schwer gehoben? Bin ich etwas zu weit gegangen? Habe ich zu stark Luft geholt oder was weiß ich? Alle Details müssen beachtet werden. Es wird eine Last. Und die Leute sind froh, wenn der Sabbat vorbei ist. Und das ist ja eigentlich gar nicht die Absicht des Sabbats gewesen, sondern die war beispielsweise am siebten Tag der Schöpfung, beziehungsweise am Tag nach der Schöpfung, dass Gott das angesehen hat, was er geschaffen hat, dass er sich daran gefreut hat. Später in Israel sollte es sein zur Erinnerung an die Schöpfung und zur Hinwendung Gott gegenüber. Es sollte sein zur Abwechslung des Arbeitsalltags des Menschen zu seiner Erholung und Ausrichtung auf Gott. Und nicht dafür, ihm eine neue Last aufzulegen. Und hier versucht Jesus durch die Provokation der Pharisäer, diese eigentliche Absicht Gottes neu in den Mittelpunkt zu stellen. Möglicherweise will er auch schon darauf hinweisen, dass einmal, wenn Gott herrscht, sozusagen eine Art himmlischer Sabbat da ist, dann geht es nicht darum, viele Gesetze einzuhalten, sondern dass Gott die Ruhe und Erfüllung gibt am Ende der Heilsgeschichte, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Parallelstellen, beispielsweise aus dem Matthäusevangelium, da finden wir die ähnliche Geschichte in Matthäusevangelium Kapitel 12 und Vers 5, da steht dann noch zusätzliche Informationen. Demnach hat Jesus beispielsweise auch noch darauf hingewiesen, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Das sagt er Matthäus dazu. Vielleicht hat er es an einer anderen Stelle gesagt, zum selben Thema. Aber zumindest passt es jetzt auch zu unserem Thema. Das gibt uns noch ein zusätzliches Argument. Worin besteht denn dieses Argument Jesu? Kann ich nochmal zitieren, Matthäus 12, Vers 5. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Was ist das Argument Jesu gegen die Pharisäer? Traut euch ruhig, also ihr müsst keine Schüchternheit hier an den Tag legen. Die Priester müssen arbeiten. Ganz genau, das ist das Argument. Und das ist ja sogar auf Befehl Gottes. Gott hat selbst befohlen, dass sie am Sabbat arbeiten müssen. Das ist ja ihr Job. Das ist ja ihre Hauptaufgabe. Deshalb sind sie ja Priester. Dass sie das auch, nicht nur, aber auch am Sabbat tun. Und da sagt er, die überschreiten den Sabbat und Gott hat es legitimiert, sogar eingesetzt. Also irgendwas kann mit euren Regeln doch nicht stimmen. Das heißt, ihr macht die so starr und so fest, dass er die Menschen dadurch bindet, aber eigentlich kann das doch so nicht sein. Denn sonst hätte Gott das doch nicht selbst befohlen. Wir lesen dann auch noch im Vers 6, also Matthäus 12, Vers 6. Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Nun, ich denke, hier will Jesus darauf hinweisen, der Tempel ist die Autorität für die pharisäischen Juden. Hier sind die Pharisäer zusammen und diskutieren und er sagt, er ist größer als die äußeren Formen, als die Tradition, die man sich selbst aufgebaut hat. Nun, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir das Ganze, was wir daraus lernen können, sozusagen die Moral von der Geschichte, dann müssen wir das sicherlich in mehrerer Ebenen sehen. Zum einen würde ich sagen, wir sind aufgefordert, mit offenen Sinnen an die Bibel heranzugehen. Nicht mit einer vorgefertigten Dogmatik, wo wir nur noch auf der Suche nach der Bestätigung unserer feststehenden Meinung sind. Also nicht nach dem Motto, höre Herr, dein Knecht spricht, sondern umgekehrt eher nach dem Motto, Herr, rede, dein Knecht hört. Denn manches Mal kann es ja so sein, wir blättern in der Bibel, um eine Bestätigung für unsere vorgefertigte Meinung zu finden und sind möglicherweise gar nicht bereit, unsere Meinung zu revidieren und zu verändern. Mir ging es in der Vergangenheit einige Male so. Aber mir ging es auch so, dass da, wo ich bereit war, vorbehaltlos meine eigene Auffassung in Frage zu stellen, Gott mir gezeigt hat, dass manches davon falsch war. Beispielsweise, als ich zum Glauben gekommen bin und dann zur Schule gegangen bin, also ich meine, ich bin ja sowieso zur Schule gegangen, aber ich will einfach die Zeit darstellen, also die Zeit der 80er Jahre, zu Anfang der 80er Jahre, da war sehr stark verbreitet die Friedensbewegung und ich war auch davon überzeugt zu dem Zeitpunkt, ein Christ kann nicht zur Bundeswehr gehen, ein Christ darf keine Gewalt anwenden, beispielsweise Bergpredigt, nicht? Wenn einer sich auf die eine Wange schlägt, darf nicht andere hinhalten und solche Sachen, und war ich davon überzeugt, habe gedacht, also Christ muss Pazifist sein, Gewalt um keinen Preis. Als ich dann in der Bibel immer mehr gelesen habe, habe ich gemerkt, diese Auffassung stimmt gar nicht. Die hört sich zwar gut an, aber sie stimmt gar nicht. Jetzt könnte ich euch sagen, warum. Wir könnten ein ganzes Seminar darüber halten. Vielleicht in wenigen Zügen, wenn ihr das Alte Testament seht, dann seht ihr, so gewaltlos ist das gar nicht abgelaufen, sondern da sind viele Kriege sogar direkt in Aufforderung Gottes erhalten, sind dann gemacht worden. Jesus beispielsweise fordert seine Jünger sogar auf, verkauft eure Beutel da und kauft eure Schwerter dafür. Eine weitere Sache. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, an einer anderen Stelle sagt, steckt das Schwert weg, aber das hängt ja auch mit dem zusammen, dass er ja festgenommen werden sollte und dass er ja hingerichtet werden sollte für unsere Erlösung. Das hieß nicht, dass sie unbedingt das gar nicht tun sollen. Andere führen dann auch noch an und sagen, ja, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen, aber wie gesagt, das ist ja kein Verbot, sondern das ist nur ein Hinweis darauf, dass wenn du kämpfst, natürlich auch damit rechnen musst, dass du umgebracht wirst. Das ist ja auch klar, ist ja selbstverständlich. Dann sehen wir aber beispielsweise, dass er gekommen ist, um das Schwert zu bringen, sagt er an einer anderen Stelle. Oder dann nehmen wir, Jesus begegnet dem Hauptmann von Kapernaum, der ja immerhin Soldat war und das sogar noch Besatzungssoldat in einem fremden Land, hätte man sagen können, so ähnlich wie die Amerikaner in Irak, was macht er denn da eigentlich in Israel? Hätte Jesus sagen können, geh nach Hause, nicht? Go home, Roman, oder so, nicht? Das tut er nicht. Er sagt ihm nicht einmal, dass er seine Waffen ablegen soll, sondern der soll einfach seiner Aufgabe weiter nachgehen, aber als Jünger Jesu. Oder denken wir an den Soldaten, an die Soldaten, die zu Johannes dem Täufer kommen, ja als Vorläufer Jesu. Die fragen, was sollen wir denn tun? Dann sagt Johannes der Täufer nicht, gebt euren Job auf und werdet Friedensrichter oder so etwas, sondern dann sagt er, seid nicht ungerecht, betrügt die Menschen nicht, plündert die Leute nicht aus, wendet nicht mehr Gewalt an als nötig. Das sind die Aufforderungen, die da drin stehen. Und noch viele mehr. Also ich könnte euch jetzt da auch einige Sachen drüber erzählen. Aber das ist jetzt eher eine neuere Auffassung, wo ich meine, mich habe korrigieren zu müssen durch das Lesen der Bibel. Und ich glaube, das brauchen wir immer wieder, dass wir nicht unsere festgefertigte Dogmatik über die direkten Aussagen der Bibel stellen und möglicherweise die Bibel dabei vergewaltigen. Es gibt so manche Streitpunkte auch unter den Schülern an der Bibelschule. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, dann ist man eifrig im Gespräch und im Kampf und dann beispielsweise die Frage der Prädestination oder des freien Willens und die Schüler sich dabei die Köpfe einschlagen, natürlich nur mit Bibelversen und der eine dafür kämpft, Calvin hat recht gehabt und alles ist vorbestimmt und alles ist prädestiniert und der andere, nein, ich habe mich doch selbst entschieden und so und dann natürlich werden viele Bibelverse auf den Tisch gehauen und so und bis zum gewissen Grade ist das ja auch in Ordnung, aber irgendwo muss das auch mal Schluss sein Und häufig ist das so, dass die Schüler dann dahin tendieren, wenn sie eine Wahrheit erkannt haben, diese Wahrheit über alles zu stellen. Also sie haben erkannt, Gott hat die Menschen erwählt und jetzt meinen sie, müsste überall Erwählung stehen. Und wo dann was vom freien Willen steht, das wird so lange uminterpretiert, bis es für sich auch Prädestination heißt. Und das ist aber nicht so. Und das ist dann eben das Problem. Wenn ich erkannt habe, dass Gott mich erwählt hat, dann ist das ja super, dann kann ich ihm dafür danken. Aber wenn ich eine andere Stelle sehe, wo steht, du bist verantwortlich für das, was du tust, und du, wenn du, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16, 17 und 18, da steht ja, diejenigen, die ihn nicht angenommen haben, ist die Handlung des Menschen betont, die haben sich schon verurteilt, also sie haben das selbst getan. Und das ist die Handlung des Menschen. Ja, dann müssen wir sagen, oh, jetzt muss ich aber auch selbst darauf achten, jetzt muss ich mich auch selbst bekehren, jetzt muss ich selbst umkehren. Oder je nachdem, wer das zitiert, die zitieren meistens nur einen Teil dieses Zusammenhangs, da finden wir ja diese schönen Verse, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das ist eben der Vers, die sagen so, du mit deiner freien Entscheidung und du musst dich ranhalten und du musst jetzt Werke bringen und du musst umkehren. Das direkt danach steht aber Gott ist es, der beides vollbringt, der beides schafft, das Wollen und das Vollbringen. Der beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das lesen sie dann nicht. Und diejenigen, die für Prädestination sind, die lesen nur den zweiten Teil und lesen den ersten Teil nicht. Und da muss man sagen, nein, nein, wir sollten so mit der Bibel nicht umgehen. Besser werft eure Dogmatik über den Haufen, auch wenn sie noch so schön ist. Und auch wenn sie von Luther, Calvin oder sonst wem ist, oder irgendeinem anderen großen Helden, den ihr habt, besser werft eure Dogmatik über Bord, wenn sie nicht mit der Bibel übereinpasst. Denn besser wir glauben unlogische Dinge, die in der Bibel stehen, als wir glauben an irgendeine Dogmatik und stellen im Himmel fest, die ist falsch und haben vielleicht Menschen vergewaltigt, geistlich und ihnen da Sachen übergestülpt, die eigentlich gar nicht stimmen. Damit will ich nicht sagen, dass alle Theologie schlecht ist, Theologie ist gut. Nur Theologie muss immer auch ihre Grenzen beachten. Und bei manchen Dingen ist es so, und bei euch ja wahrscheinlich auch, da glauben wir Dinge, die total absurd sind, die total schwachsinnig sind, nur weil sie in der Bibel stehen. Oder? Ich meine, wer von euch glaubt nicht an die Dreieinheit? Und die Dreieinheit, manche von uns haben uns daran gewöhnt, weil wir so lange schon daran glauben, aber an sich ist die Dreieinheit total verrückt. Das merkt ihr, wenn man mit Ungläubigen spricht, versucht mal Ungläubigen Dreieinheit zu erklären. Drei ist eins. Das ist ja Unsinn, das geht doch gar nicht. Entweder ist es 3-3 oder 1 ist 1. Aber wieso 3 ist 1? Das geht doch nicht. Ja, dann sagt ihr vielleicht, ja, das ist so wie mit einem Dreieck. Ja, aber das stimmt ja nicht. Denn das Dreieck ist ja, dann wäre also Gott nur ein Teil. Der Vater ist nur ein Teil von Gott und der Sohn ist nur ein Teil von Gott. Nee, das ist ja auch falsch, wäre auch eine Irrlehre. Jesus ist ja ganzer Gott. Also ist er das ganze Dreieck. Ja, aber dann sage ich zum selben auch, das ist jetzt aber der Sohn. Und dieses ganze Dreieck, das spricht jetzt zu sich selbst. So, wo Jesus den Vater im Himmel bittet, seinen Willen zu tun. Ja, welchen Willen tut er denn dann? Tut er seinen eigenen Willen? Oder tut er den Willen des Vaters im Himmel? Also ich meine, ich will euch ja nicht durcheinander bringen. Nicht, dass ihr heute Abend frustriert ins Bett geht und sagt, ja, wie ist das denn nun? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein, sondern ich will euch bloß sagen, wir glauben daran, weil in der Bibel steht, es gibt nur einen Gott, ganz deutlich, nur einen Gott, keinen anderen. Und dann steht da, ich und der Vater sind eins. Und dann steht da, Jesus kann Sünden vergeben. Und das kann auch nur Gott. Und Jesus allwissend, das kann auch nur Gott. Und dann steht aber, dass Jesus sich Gott unterordnet, also muss da doch noch Gott sein. Und durch diese ganzen verrückten Sachen sagen wir, es gibt also drei und es gibt ein. Also drei und ein. Und das gehört irgendwie zusammen. Und an sich ist das unlogisch. Aber ich finde es gut, dass wir das glauben, weil die Bibel beides sagt. Nicht, dass wir irgendeine neue theologische Sache aufbauen und sagen, also nur drei oder nur eins. Übrigens, das gab es in der Kirchengeschichte. Nicht? Lange Jahrhunderte, wo man gestritten hat. Die einen haben gesagt, das war Monophysitismus, also nur einer und keins. Und die anderen haben dann eben gesagt, nein, es gibt drei Götter und so. Und beides war natürlich falsch. Die Bibel spricht vom einen, vom anderen. Also, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir machen jetzt nicht Dogmatik über Gottes Lehre, aber das ist das, was ich damit meine. Wir sollten darauf achten, dass unsere Dogmatik nicht über den direkten Aussagen der Bibel steht. Dann haben wir ein Problem. Und genau das haben die Pharisäer getan. Die haben ihre feste Dogmatik gehabt, die man heute noch im Talmud nachlesen kann. Und die ist, wenn Gott das sagt, dann bedeutet das genau das. Und wenn du nicht so gehandelt hast, dann wurdest du ausgeschlossen, dann wurdest du bestraft bis Körperstrafe, bis zur Todesstrafe, obwohl es nicht Gottes Wille widersprach, sondern mehr der zusätzlichen Lehre, wie das Alte Testament nach der Auffassung der Pharisäer interpretiert worden ist. Die zweite Sache, die wir hier aus diesem Beispiel lernen können, ist auch, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht in erster Linie Werkgerechtigkeit ist. Es gibt einige Christen und einige Gemeinden, die ja so gerne noch etwas beitragen wollen dazu, dass Jesus sie errettet hat. Also irgendwie etwas noch dazu tun, die sich einfach nicht mit dem Gedanken abfinden können. Häufig sind das so Christen, die dann auch etwas provozieren, die sagen, ja, was ist denn jetzt, wenn sich jemand bekehrt und der hinterher dann wieder sagt, ich will von Gott nichts mehr wissen, der geht nicht in die Gemeinde, der bestiehlt, der betrügt, der bricht die Ehe, was ist mit dem, der kann doch nicht errettet werden. Vielleicht müssen wir sagen, was steht in der Bibel? Werden die Menschen aufgrund ihrer Werke errettet oder nicht? Wenn einer wirklich echt sich bekehrt hat, es gibt natürlich auch Leute, die sich nie bekehrt haben, die haben zwar während irgendeiner Evangelisation mal die Hand gehoben, aber es steht nirgends in der Bibel, wer bei Billy Graham die Hand gehoben hat, ist errettet. Das steht da nicht. Sondern wer Buße getan hat, wer umgekehrt ist, wer Sünde bereut hat, der. Auch aufstehen genügt dabei nicht. Auch nach vorne gehen genügt dabei nicht. Du kannst so oft nach vorne gehen zur Kapelle, wie du willst, dadurch wirst du nicht in den Himmel kommen. Sondern nur innere, echte Umkehr zu Gott, die errettet. Und wer das getan hat, der, müssen wir allerdings sagen, der ist errettet, auch wenn er später in seinem Leben Sünde tut. Diese Sünde ist zwar schlecht, und dann lesen wir im, ich glaube, es ist 1. Korinther 4 oder 5, da steht dann, dass er wie durchs Feuer hindurch gerettet wird, dass alles, was er getan hat, wie Heustrohstoppeln abbrennen wird, und dann wird er bloß und nackt vor Jesus stehen und sich schämen müssen, dass er sein Leben hier auf der Erde vertan hat. Er wird möglicherweise sogar Strafe leiden müssen hier auf der Erde, weil Gott ihn korrigieren zurückführen wird, das ja. Aber Errettung hat nichts mit Werken zu tun. Und das will Jesus hier auch den Pharisäern deutlich vor Augen führen. Eure Einhalten, euer Zaun um das Gesetz ist gut gemeint. Aber der führt euch nur dazu, dass ihr selbst gerecht sein wollt. Dass ihr meint, einen eigenen Weg zu Gott bahnen zu können. Und das geht nicht. Sondern es geht nur über Vergebung, die Jesus alleine geben kann und will. Soweit also dazu. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Teil unseres Abschnitts, und der ist ab Vers 6. Hier geht es auch um den Sabbat. Da steht nämlich, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat. Jetzt wird nicht genau gesagt, ob es der dritte Sabbat ist oder der vierte oder der fünfte danach, aber wir merken, Lukas hat diese Berichte extra so zusammengestellt, um zu zeigen, Jesus ging es bei den Pharisäern darum, deutlich zu zeigen, dass sie eine falsche Auffassung vom Sabbat haben. Und deshalb erwähnt er in diesem Zusammenhang noch ein anderes Beispiel. Das erste war das des Essenmachens, indem man die Körner zerrieben hat, also gerieben hat und dann gegessen hat. Das zweite Beispiel ist das einer Heilung. Ich lese ab Vers 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Also, ja. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihm, ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und ward gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Also in Parallelberichten finden wir sogar, dass sie sich besprachen, wie sie ihn töten könnten. Also noch ein Stückchen weiter. Also, es ist ein weiterer Sabbat. Jesus will jetzt nicht nur durch Worte, sondern wieder durch eine Tat. Also eine symbolische Tat, die Pharisäer darauf aufmerksam machen, dass ihre Auffassung des Alten Testaments, ihre Auffassung des Weges zu Gott, falsch ist. Es soll darum gehen, diese menschenunwürdigen Lasten und Verzerrungen der jüdischen Lehre an den Vordergrund zu stellen und auch aufzuzeigen. Nur bei Lukas wird erwähnt, dass es sich bei der Krankheit des Mannes bei der Verdorrung um die rechte Hand handelt. Die Parallelberichte in Matthäus und Markus erwähnen nur, dass eine Hand vertrocknet gewesen ist oder verdorrt gewesen ist, wie das hier erwähnt wird. Scheinbar, oder es könnte darauf zurückzuführen sein, dass Lukas sich mehr für Details interessiert, denn er sagte auch, dass er detailliert nachgeforscht hat, wie es sich genau verhalten hat. Dass er sich also nicht damit zufrieden gibt, es war irgendeine, sondern es war die rechte Hand, die krank gewesen ist. Dieses Verdorren, das kann man verschieden übersetzen, deshalb findet ihr auch in verschiedenen Bibeln da verschiedene Hinweise, manche schreiben auch erstorbene Hand. Wenn wir da in Lexika nachschauen, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Art Lähmung der Muskeln und Nerven. Eine Verkrüppelung der Hand, die gelegentlich auch, wo die Hand zusammenschrumpft oder zusammengeschrumpft schien und nur eingeschränkt oder gar nicht gebrauchbar gewesen ist. Heilungsmöglichkeiten kannte man für diese Art der Erkrankung in der Antike und das heißt auch in Israel zur Zeit Jesu nicht. Der Gelähmte, mit der Hand Gelähmte, ist nicht nur ein Problem, weil er selbst darunter leidet, dass er eine verkrüppelte Hand hat oder eine gelähmte Hand hat, sondern dieser Gelähmte, wie alle Kranken in Israel, sind auch ein theologisches Problem für die Juden an sich. Denn die Pharisäer verstanden ihr Volk als in der Wüste von Gott erwählt und jetzt als Vorbild für alle Völker. Jetzt sollten sie doch als vorbildliches Volk auch gesund sein und von Gott gesegnet sein. Und wie auch die Jünger verstanden die meisten Pharisäer damals Krankheit ausschließlich als Zeichen oder als Folge von Sünde. Und jetzt ist das Problem, dann sind in Israel viele Kranke, Jesus will sie auch heilen, und diese Kranken sind ein Zeichen dafür, eigentlich ist Israel nicht rein, eigentlich ist Israel voller Sünde, eigentlich ist auch dieser Mann, der dort in der Synagoge steht und mitbeten will, ist krank aufgrund von Sünde. Das ist die Auffassung, die die Juden dabei haben. Jesus korrigiert die auch an einigen Stellen und dann beispielsweise die Jünger fragen, ja, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Sagt er, keiner von beiden, der wird, ist nur krank, damit sich Gott an ihm verherrlichen kann. Wir sehen also, es gibt auch noch andere Gründe von Krankheit im Neuen Testament, aber eine ist es. Und hier haben die Pharisäer wieder das Problem, wenn Jesus heilt, dann müsste er auch die Sünde vergeben, denn derjenige ist ja krank aufgrund von Sünde. Das ist ihre Vorstellung. Darüber hinaus ist es auch so, dass wenn sie Jesus eine Sünde vorwerfen und sehen, sie sind selbst von Sünde gekennzeichnet oder ihr Volk, weil dort ja zahlreiche Krankheiten in ihrer Umgebung auftauchen. Ja, auch noch ein Problem ist, wenn jetzt einer aufgrund von Sünde krank ist, dann kann er eigentlich nicht durch jemanden geheilt werden, der selbst mit Sünde zu tun hat. Und Jesus führt das hier auf, wenn er ihn gesund macht, dann müsste er eigentlich ohne Sünde sein, sonst könnte er den anderen, der von Sünde belastet ist, nicht gesund machen. Vers 7. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Hier wird uns wieder genau dasselbe beschrieben. Wir haben vorher gesehen, Jesus ist bei dem, also das haben wir vor ein paar Tagen gesehen, ist bei dem Matthäus im Haus und feiert mit ihm und die schauen durch die Fensterläden und passen auf, dass er da was Falsches, dass er da eben nicht fastet. Dann sehen wir, sie gehen durch das Feld spazieren und wieder sind die Pharisäer da und schauen so. Und hier wird nochmal ganz bewusst gesehen, sie lauerten ihm auf. Also scheinbar hatten die nichts Besseres zu tun als fromme Männer, statt in der Bibel zu lesen oder sich den Gebeten hinzugeben, jetzt hinter Jesus und den Jüngern herzulaufen, um zu sehen, was die möglicherweise noch Falsches tun könnten. Also, sie sind jetzt dort und versuchen darauf zu achten und drücken das auch offen aus. Und da ist dieser Mensch mit der verdorrten Hand, der die Gelegenheit bekommt, geheilt zu werden. Jesus ist im Gegensatz zu den meisten zeitgenössischen Heilern der damaligen Zeit nicht sehr wählerisch. Also bei ihm ist es nicht so, dass irgendwelche Leute zu ihm kommen und die geheilt werden wollen, dann sagt er, nee, dich nehme ich nicht und dich nehme ich dran, sondern Jesus nimmt die Leute in der Not, die zu ihm kommen und manchmal sogar Leute, die ihn nicht einmal darum bitten. Hier ist ja auch einer, da lesen wir nicht direkt, dass er darum gebeten worden ist, sondern Jesus macht diese Heilung, um den Pharisäern eine Lektion zu erteilen, um ihnen zu zeigen, welche Vollmacht er hat. Übrigens mit der Auswahl der zu Heilenden ging das einfach damit zusammen, dass viele der damaligen Zauberer und Heiler genau wussten, dass sie bestimmte Erkrankungen gar nicht heilen können. Und deshalb haben sie die leichteren Erkrankungen, mit denen man einen größeren Effekt erzielen kann, genommen, um sich damit vor den Menschen zu präsentieren und hinterher natürlich das Geld und die Anerkennung einzusammeln. Übrigens ist das nicht ganz vergessen. Heutzutage gibt es das auch. Ich weiß das von einigen Heilungsevangelisationen oder Handlungen, insbesondere im charismatischen Umfeld, nicht nur da, aber zum Teil im charismatischen Umfeld. Beispielsweise eine Evangelisation, die dort stattgefunden hat, von Benny Hinn. Das war so, dass er bewusst die Leute, die im Rollstuhl waren, die sehr schwer erkrankt waren, die hat er alle hinten hinter die Fernsehkameras verbannt und die sind hinterher auch nicht auf die Bühne gekommen und die meisten sind auf ihrem Rollstuhl auch wieder rausgefahren. Und die Erkrankungen, die eben nicht so leicht diagnostizieren kann, deren Heilung man auch nicht so einfach feststellen kann, die waren dann mehr vorne und die waren dann hinterher auch auf der Bühne und wurden geheilt. Und man jetzt natürlich, wenn man sagen will, wer kein Schelm ist, nicht, oder wie sagt man da so, der kann sich ja selbst Gedanken darüber machen, warum das denn so aufgebaut ist. Bei Jesus finden wir das nie. Jesus sucht nie aus. Der eine wird gesund, der andere nicht. Wir lesen alle, die zu Jesus kamen, sind gesund geworden. Oder kennt ihr einen, den er zurückgeschickt hat, der zu ihm sagt, mach mich gesund, und da sagt er, du hast zu wenig Glauben. So wenig Glauben gibt's nicht. Zurück, keine Heilung. Mir ist kein Fall bekannt. Wer Jesus bat, wer zu ihm kam, der wurde gesund gemacht. Und manchmal wurde auch gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Aber da wird nie gesagt, also du hast ein Kilo Glaube, das genügt. Na, bei dir ist nur ein halbes Kilo, du musst noch ein bisschen sparen. Das gibt es nicht. Sondern Glaube heißt einfach nur, ich resigniere vor dir. Ich zeige dir, dass ich nicht alleine weiter kann und du bist der Einzige, der mir helfen kann. Und dann komme ich zu dir, das ist der einzige Glaube, der nötig ist. Damals wie auch heute. Und da sollten wir uns hüten, nicht irgendwelchen falschen Zauberern auf den Leim zu gehen, auch in heutiger Zeit. Ich schreibe ja gerade auch ein Buch über falsche Prophetie, also fast abgeschlossen. Ich habe das schon seit Monaten, dachte ich, bin fast abgeschlossen. Ich brauche noch eine Woche, aber die fehlt mir, das abzuschließen. Also über falsche Prophetie, und da gehe ich auch solchen Zauberern nach. Und da haben wir ja beispielsweise in der Bibel auch den Hinweis, wie ist das noch? Es ist, glaube ich, in Matthäus, ist es Matthäus 6? Ich glaube, Matthäus 6 ist das, wo 7, nicht 6 oder 7. Da, wo Jesus sagt, oder wo die Leute zu Jesus kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen das gemacht? Haben wir nicht in deinem Namen das gemacht? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Oder denken wir an Simon Magus, der ja auch in dem Namen Jesus irgendwelche Wundertaten getan haben wollte, oder im Namen Gottes, und es war nicht in dem Namen Gottes. Das sollte uns darauf achten lassen, nicht alles, was scheinbar im Namen Gottes getan wird, ist von Gott. Und so war das auch bei den Zauberern und Geisteraustreibern zur Zeit des Neuen Testaments, mit denen Jesus, also die hier auch Leute gesund gemacht haben, und an die die Pharisäer denken, wenn Jesus jetzt auftritt. Aber Jesus ist da eben nicht wählerisch dabei. Jetzt wird ihm ja vorgeworfen, also sie wollen Anklage gegen ihn finden, er aber kannte ihre Gedanken. Übrigens, interessanterweise, ich habe mal nachgeschlagen, das ist jetzt nicht direkt aus der Bibel, aber nur so mal als Randinformation, es gibt ja noch so apokryphe Evangelien, nicht? Und es gibt ein apokryphes Evangelium, das war das Thomas-Evangelium, und da steht diese Geschichte auch drin, allerdings mit einigen Ergänzungen. Ich will sie euch nicht vorlesen, dass es wirklich so gewesen sei, aber es ist ein interessanter Gedanke, den dieser Autor damals dazu gebracht hat. Der lässt nämlich den mit der verdorrten Hand sprechen. Ich war ein Maurer und verdiente meinen Lebensunterhalt durch meine Hände Arbeit. Ich flehe dich an, Jesus, gib mir meine Gesundheit wieder, damit ich nicht in Schande um mein täglich Brot betteln muss. Ja, ich meine, das ist einfach so ein bisschen ausgeschmückt. Vielleicht war das irgendwie im 2. Jahrhundert jemand, der dann eine Kinderstunde halten sollte, und der hat dann eben ein bisschen diese Geschichte ausgeschmückt und das dann hinterher aufgeschrieben. Auf jeden Fall wissen wir nicht genau, was dieser Mann gesagt hat, ob er überhaupt was gesagt hat. Jedenfalls da in diesem apokryphen Evangelium wird das noch ein bisschen detaillierter dargestellt, aber unzuverlässiger. Das, was wir hier nur lesen, ist, aber er kannte ihre Gedanken und sprach zu den Menschen. Erst einmal ist hier auffällig, hier zeigt Jesus schon seine Fähigkeit als Gott. Denn die Gedanken eines anderen Menschen zu wissen, nicht nur zu ahnen, sondern zu wissen, das ist hier nur eine Eigenschaft Gottes, der allwissend ist und für den es keine Schranken gibt. Also er kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der eine verdorrte Hand hat, steh auf und stell dich in die Mitte. Und das tat er dann auch. Jesus will seine Geringschätzung gegenüber den Pharisäern mit ihrer Interpretation öffentlich zeigen. Er macht das nicht nur insgeheim, sondern weil die Pharisäer durch ihre Lehren auch die gesamte Gemeinde verführt haben. So ähnlich wie Petrus die gesamte Gemeinde in Antiochien verführt, als er mit den Heiden heuchelt. Dann muss auch vor der gesamten Gemeinde gezeigt werden, wie sie denken und was an ihrem Denken falsch ist. Also stellt er sie direkt in die Mitte. Das jetzt können alle zuschauen, alle können sehen, er macht keinen Trick dabei, und auch die Pharisäer müssen deutlich dazu Stellung beziehen. Der Kranke geht direkt auf die Bitte Jesu ein. Er ist bereit, hier das Unmögliche von Jesus zu erwarten. Das ist, obwohl wir gar nicht viel lesen, meine ich, eine Lektion, die wir lernen können von diesem Mann mit der verkrüppelten Hand. Interessanterweise wissen wir ja von diesem Mann mit der verkrüppelten Hand aus seinem ganzen Leben nichts. Wir wissen nicht, wie alt er wurde, ob er später noch gearbeitet hat, ob er verheiratet war, ob er Kinder hatte. Er ist in den Tiefen der Geschichte verschwunden. Wir werden ihn vielleicht wieder treffen im Hierarchiereich Gottes, vielleicht. Wir lesen nämlich, dass er sich bekehrt hat. Aber zumindest an dieser Stelle, das einzige, der entscheidende Moment seines Lebens war der, wo er Jesus begegnet ist und ihm sofort Vertrauen geschenkt hat, der fordert mich auf und ich tue es. Das wäre eine Herausforderung für uns. Manchmal Gott Vertrauen zu schenken, wenn wir uns sicher sind, Gott will das von mir, obwohl alle äußeren Anzeichen dagegen sprechen. Denn warum sollte er das tun? Sollte er sich lächerlich machen? Wie kann etwas, was medizinisch unmöglich ist, jetzt durch einen Menschen hervorgerufen werden, von dem er ja noch nicht wusste, dass er Gott ist? Aber das tut er. Er vertraut auf Jesus, und wir, die wir Jesus kennen, sollten noch viel mehr das Vertrauen haben, als wenn wir wissen, Jesus fordert etwas von uns, das auch zu tun. Nun, dann ist in Vers 9, da sprach er zu ihnen, ich will euch etwas fragen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, Leben retten oder verderben? Die Sabbatgebote habe ich ja schon erwähnt, verbieten gewinnbringende Arbeit, verbieten auch oberflächliche Zerstreuung oder andere Dinge, die dem geistlichen Leben abträglich sind. Jesus überspitzt ja seine Frage eigentlich hier ein bisschen. Denn es geht ja nicht darum, ob Gutes oder Böses zu tun, sondern er könnte ja genauso den Mann auch am nächsten Tag heilen, am Tag nach dem Sabbat. Warum denn jetzt? Also wir merken auch hier, da steckt so ein bisschen Provokation, Herausforderung drin, allerdings nicht nur. Denn das, was wir heute nicht wissen, was aber damals die Leute zur Zeit des Neuen Testaments wussten, ist, dass bei den Makkabäern, also etwa 200 Jahre vor Christus, da haben die Pharisäer angefangen zu lehren, dass es erlaubt sei, am Sabbat die Feinde zu töten. Und hier steht ja auch, nachher ist es erlaubt, Leben zu retten oder das Leben zu verderben. Da bezieht er sich also genau auf die Lehre der Pharisäer, die ihre Alten, also ihre Vorfahren, 200 Jahre vorher, aufgebracht haben in dem Freiheitskampf der Juden gegen die persische Unterdrückung, eben die Makkabäerkriegen. Und da haben sie gesagt, also wenn am Sabbat wir angegriffen werden, dann dürfen wir am Sabbat auch die Feinde erschlagen. Und genau darauf bezieht sich Jesus und sagt, aha, bei euch ist es also erlaubt, am Sabbat Leute umzubringen. Hier ist es denn auch erlaubt, Leben zu retten? Also das wäre so diese Provokation dahinter, weil eigentlich müsste ja jedem Menschen klar sein, wenn es erlaubt ist, was Böses zu tun, was Gott eigentlich verbietet, und vielleicht wegen Ausnahmesituationen, ja, dann müsste es doch erst recht erlaubt sein, einem Menschen zu helfen. Also gute Werke zu tun, Taten der Nächstenliebe, Barmherzigkeit, das sollte doch eigentlich im Sinne Gottes sein, der ja im Alten Testament sogar verspricht, wenn der Messias kommt oder wenn Gott kommt, dann werden Kranke geheilt, Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Es wird sozusagen von den Pharisäern die Absicht Gottes mit dem Ruhetag verdreht. Was sind nun Gefahren, die wir da herausziehen können, ähnliche wie bei dem vorherigen Bericht? Dass wir nämlich mit unseren eigenen Vorstellungen Gottes Gebote ausschmücken, erweitern, umorientieren und schließlich von neu zum Glauben gekommenen erwarten, dass sie sich unserer frommen Subkultur anpassen, damit sie richtige Christen werden, sonst können sie keine Christen sein. Ich meine, vielleicht nehme ich ein Beispiel, was wahrscheinlich nicht alle von euch vertreten, aber ich erinnere mich dann an eine Diskussion in einer christlichen Schule, nicht weit von hier entfernt. Das war aber nicht die in Detmold, sondern eine andere. Jedenfalls ging es dann in der Diskussion darum, ob die Lehrerinnen einen Rock tragen müssen oder nicht. Dann war eine lange Diskussion und dann wurden viele Argumente vorgebracht und am Ende sagt dann ein Bruder, obwohl er kein einziges Argument in der Diskussion vorbracht hat, aber es ist sicher, die Frauen, die keinen Rock tragen, werden das Himmelreich nicht sehen. Ganz krass. Und das blieb auch dabei. Keine Argumente, nichts hat ihn davon überzeugt. Und da müssen wir sagen, das ist leider solch eine pharisäische Überzeugung. Denn das ist ja gar kein einziger Bibelvers, der sich daraufhin deuten lässt. Und vor allem gar nicht schon, was das Heil betrifft. Also die Kleidung ist ja nicht abträglich oder zugänglich fürs Heil. Natürlich gibt es dann die Stelle, die ich heute Morgen im Seminar über Homosexualität genannt habe, im 5. Buch Mose, die sagt, an der Frau soll kein Männergerät gefunden werden und an Mann auch kein Frauensache. Nur natürlich ist das absurd, da steht ja nichts von Rock und da steht auch nichts von Hose, sondern von Kleidung. Es soll einfach an dem Äußeren erscheinen und auftreten der Person erkennbar sein, ob es sich um Frau oder Mann handelt. Und da steht eben nicht mit Rock, denn sowieso, wenn wir danach gehen müssten, was die alten Israeliten getragen haben, dann sind natürlich alle Männer falsch, weil es damals in Israel gar keine Hosen gab. Sondern es gab nur lange Gewänder. Übrigens, die meisten Frauen auch nicht tragen heute. Da müssten wir also alle sündig sein, also gehen wir alle verlustig des Heils, weil wir nicht die Kleidung der alten Juden tragen. Das ist natürlich vollkommen absurd. Nein, diese Stelle richtet sich, wenn wir den Zusammenhang anschauen, auch nicht so sehr gegen die falsche Kleiderordnung, sondern richtet sich gegen Transvestie. Dass eben die Männer auftreten als Frauen, also so irgendwie über den Steg tanzeln, hier mit hohen Schuhen und was weiß ich so an, und sich dann als Frauen verkleiden. Und das ist das, was da, wo es gegen sich das richtet, nicht gegen irgendwelche fest definierten Kleidungsstücke. Also deshalb, Jesus will hier nicht, dass wir die Ordnung Gottes ausschmücken, interpretieren oder unseren Lebensstil zum allgemein verpflichtenden Lebensstil in der Gemeinde oder unserer Umgebung machen. Vers 10. Und indem er sie alle ringsherum ansah, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus, der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Hier merken wir, Jesus erwartet eine Antwort. Er fragt sie, ja, was soll man tun? Aber sie antworten nicht. Weil sie ja eigentlich wissen, sie haben keine gute Begründung. Innerlich ist ihnen klar, sie können ihre Position ja gar nicht rechtfertigen. Es ist doch absurd zu sagen, ich darf einen Menschen erschlagen, aber ich darf ihn nicht heilen am Sabbat. Ist doch unvernünftig. Und deshalb geht Jesus einfach zur Tat über und tut es. Und was er hier tut, da haben die Pharisäer noch einen doppelten Ärger damit. Eigentlich wollen sie es ihm verbieten, eigentlich wollen sie ihm am Zeug flicken, aber was macht er denn? Er macht ja gar keine Arbeit, er spricht nur ein Wort. Er sagt, steh auf und streck deine Hand aus. Die Heilung kommt ja direkt von Gott. Er schmiert keine Salbe drauf, was man jetzt als ärztliche Handlung missinterpretieren könnte und verurteilen könnte. Er übertritt hier nicht einmal die Missinterpretation der Rabbinen. Und das ärgert sie natürlich umso mehr. Deshalb ja die Wut nachher, die dann kommt. Jetzt heilt er und er übertritt nicht mal ihre Ordnung, dass sie was in der Hand hätten gegen ihn. Denn das war zu sagen, dass jemand aufstehen soll, das durfte man auch am Sabbat. Und zu sagen, dass einer die Hand ausstrecken sollte, durfte man auch am Sabbat. Und dass Gott ihn heilt, ja, das ist ja jetzt ein Problem. Können die Rabbinen Gott verbieten, einen Menschen zu heilen? Das geht ja auch nicht. Und jetzt merkt man, die Rabbinen haben hier Niederlage auf ganzer Ebene. Und deshalb die Reaktion, die wir dann eben in Vers 11 lesen. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, wie sie Jesus etwas antun konnten. In Markus wird uns erwähnt, dass hier neben den Pharisäern auch noch die Herodianer anwesend sind. Markus 3, Vers 6. Das heißt, die Soldaten oder die Spione von Herodes, dem Landesfürsten von Galiläa, der ja später den Johannes umbringen lässt und dann wieder bei der Verurteilung Jesu eine Rolle spielt. Der Begriff, der hier erwähnt wird, beziehungsweise der beim Markus-Evangelium erwähnt wird, dieses, und auch hier, dieses Besprechen miteinander, kann auch übersetzt werden als sie haben eine Ratssitzung oder sie haben eine Konferenz oder so etwas. Einige Ausleger haben das daraufhin gedeutet und gesagt, hier sind auch schon die jüdischen Spitzen in Jerusalem beteiligt. Also hier geht es darum, dass die Pharisäer, die anwesend waren, Bericht nach Jerusalem erstattet haben und die haben jetzt schon angefangen zu überlegen, wie sie einen Plan zusammenschmieden, um Jesus festzusetzen oder ihm sogar das Leben zu nehmen. Die Pharisäer hassen jetzt letztendlich einen Menschen, weil er einem anderen geholfen hat. Auch sowas absurd, nicht? Da ist jemand, der einem anderen in der Notlage geholfen hat und deshalb wird er gehasst. Er wird vielleicht auch deshalb gehasst, weil er ihnen etwas von der Show wegnimmt. Vielleicht, weil er eine wichtigere Position einnimmt, als sie das tun. Da merken wir, all diese Dinge können natürlich auch in der Gemeinde geschehen. Da ist einer, der ist mehr begabt als ich und ich fühle mich innerlich aufgebracht. Ich suche nur nach einem guten Argument, um ihm ein Zeug zu flicken. Ich schaue genau darauf, was er tut und was er sagt und irgendwann kann ich ihm ein Wort in den Mund umdrehen und sage natürlich nie, es ist nur aufgrund meiner Missgunst oder meines Neides oder sonst irgendeiner Emotion stattfindet. Und die meisten Streitpunkte in der Gemeinde, ist meine Erfahrung, sind nicht aufgrund wirklich ernsthafter theologischer Diskussion, die sind meistens nur vorgeschoben, sondern in Wirklichkeit sind es meistens irgendwelche menschlichen Unverträglichkeiten. Die nennt nur keiner, da jeder dann ja zugeben müsste, dass er menschlich schwach und sündig ist und dann wäre die Sache geregelt. Sondern meistens ist irgendwie, der hat mir mal nicht die Hand gedrückt und der war immer freundlich zu dem und die hat er mich eingeladen. Oder der kann so gut Klavier spielen und ich nicht. Oder der wird immer nach vorne gerufen zum Gebet und ich nicht. Und der wird vorgeschlagen für das und ich nicht. Und solche Sachen. Das gibt's massenhaft. Und meistens bekommst du das nur raus, wenn du mal richtig tief gräbst und mit den Leuten viel sprichst. Und irgendwann kommt das mal heraus. Aber sonst macht sich das an äußerlichen Dingen fest. Und so bei den Pharisäern auch. Sie haben nichts in der Hand. Es gibt keine eindeutigen Sachen, die sie gegen Jesus haben. Aber es ist dieser Neid, es ist dieser Groll. Und der führt sie dazu, gegen Jesus vorzugehen. Sie wollen ihn hier festsetzen. Dann ist auch noch diese seltsame, da steht hier, und sie wurden voll Unverstand. Andere Übersetzer schreiben dort auch, sie wurden mit Unverstand erfüllt oder sie wurden mit Wahnsinn erfüllt oder mit Unwissenheit oder Verbohrtheit oder eine modernere Übertragung sagt, sie aber wurden voll blinder Wut oder sie wurden ganz toll. Also hier meint wie irgendwie sich, die denken nicht mehr vernünftig. Die können nicht mehr klar nachdenken, die unterscheiden das auch nicht mehr. Hier ist nur noch das Ziel, Jesus am Zeug zu flicken und auch wenn sie nichts haben, es muss durchgesetzt werden. Auch so gibt es manche Christen, die eben nicht mit sich reden lassen. Und wir uns auch die Frage stellen müssen, inwiefern sind wir korrekturbereit, wenn ein anderer Bruder oder Schwester freundlich auf uns zukommt und uns auf Fehler hinweist, sind wir bereit, auch darauf zu hören. Hier sind sie das nicht mehr. Und jetzt gibt es zwei mögliche Interpretationen dafür. Ist dieser Unverstand möglicherweise eine Strafe Gottes? Ähnlich wie die Verstockung des Pharao, der sich gegen das Volk Israel stellt und wo Gott sagt, der ist verstockt, der kann jetzt gar nicht mehr. Oder wie das Volk Israel nach dem Römerbrief, die eine Decke über das Haupt bekommen, dass sie nicht mehr erkennen können, als Volk, als Einzelne ja schon, aber als Volk, das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sagt Jesus oder Gott hier an dieser Stelle, ihr habt eure Chance gehabt, wir sehen ja mehrfach, sie spionieren Jesus nach und immer wieder versucht er sie zu überzeugen, immer wieder kommen eindeutige Argumente und jetzt ist Schluss, Ende, aus, jetzt lässt er sie dahin gehen und sie in ihrem Wahn konzentrieren sich nur noch darauf, nicht den Weg zu Gott zu finden, sondern Jesus fertig zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass Jesus hier nicht aktiv handelt. Dieses Verb ist ja, aber sie wurden mit Unverstand erfüllt, das kann ja sein, jemand erfüllt sie damit. Es kann auch eine Passivkonstruktion sein, die einfach heißt, durch ihr Handeln wurden sie dadurch erfüllt. Also durch ihren Hass konnten sie nicht mehr klar denken. Durch ihren Ärger über Jesus hatten sie keinen klaren Verstand mehr. Das wäre ebenfalls möglich. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch die Worte Jesu sehen in Lukas 23, Vers 34, wo er am Kreuz schließlich betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, er hat genau diese vor Augen, die in ihrer Verblendung, in ihrer Wut Jesus umbringen wollen und es nachher auch schaffen, aber im Grunde genommen sich gar nicht im Bewusstsein darüber sind, was sie eigentlich tun. Und das ist natürlich ein Ausdruck von Jesu unbegrenzter Güte und Liebe den Menschen gegenüber, selbst wenn sie in Sünde fallen, ihnen immer wieder zu vergeben, wenn sie bereit sind, diese Vergebung anzunehmen. Und das ist ja etwas, was uns auch herausfordert. Egal, wo da eine Vergehung in unserem Leben ist, die wir mit uns herumschleppen, irgendeine liebgewonnene Sünde, Jesus ist bereit, sie zu vergeben. Wir müssen sie nicht mehr mit uns länger rumschleppen. Und so schlimm hier wie bei den Pharisäern wird das schon gar nicht sein, dass sie Jesus umbringen oder erstmal umbringen wollen und es hinterher tun, sondern da werden unsere Sünden wahrscheinlich kleiner sein. Und allemal ist es besser, als versuchen, selbst damit rumzuwurscheln, sie loszuwerden, sie Jesus zu bringen, diese Last loszuwerden, neu anzufangen und mit der Hilfe Jesu versuchen, diese Schwäche, diese Anfechtung, mit der wir zu tun haben, zu besiegen und loszuwerden. Ja, soweit vielleicht bis zu dieser Stelle. Und dann schließen wir hier ab und werden uns das nächste Mal, falls da jemand schon ein bisschen weiterschauen will, eigentlich hatte ich gehofft, dass wir da heute Abend noch zu kommen, aber wir werden uns dann das nächste Mal voraussichtlich mit Lukas 8, Vers 26 bis 39, Lukas 8, Vers 26 bis 39 und auch Lukas 11, Vers 14 bis 26 beschäftigen. Es geht in beiden Fällen darum, wie Jesus mit